Beide erscheint auch gleich hier vorne. Und der lautet: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Für alle, die zufällig heute Abend zu Hause sitzen und ein bisschen müde sind wegen der ganzen Hitze letzte Woche und nachher einschlafen, und für die, die vielleicht hier sitzen und irgendwie nachher die Gedanken wegschweifen, machen Sie sich keine Gedanken. Wenn Sie diesen einen Satz mit nach Hause nehmen, reicht es vollkommen aus für heute Abend. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind noch barmherzig mit unserer Technik. Der Computer sollte vorhin schon aus dem Fenster fliegen, weil er zu langsam ist heute, aber wir lassen ihm trotzdem die Chance. Die Frage, die sich da stellt: Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Haben Sie sich diese Frage mal gestellt? Von was redet Gott hier eigentlich? Barmherzigkeit, das ist Mitgefühl. Das ist tätige Liebe gegenüber anderen. Barmherzigkeit, das ist besonders gegenüber den Schwachen, den Leidenden oder denen, die schuldig sind, herzlich gegenüberzutreten. Ich möchte diese drei Teile gerne mal noch mal so ein bisschen ausführen und noch mal so ein bisschen erläutern. Das Mitgefühl. Barmherzigkeit beginnt damit, dass ich bei dem anderen mitfühle, dass ich das empfinde, wie es dem anderen geht, oder das nachempfinden kann, was der andere gerade so erlebt. Gott ist ein barmherziger Gott. Er fühlt mit dir. Er fühlt in deine Lebenssituation. Er fühlt in deine Situation herein. Und weil wir uns das immer besser vorstellen können, wenn wir Bilder sehen, dann möchte ich Ihnen dafür gerne ein Bild vor Augen malen, was Sie sicher vielleicht alle kennen, wenn Sie Kinder oder Enkelkinder haben und die so 3 oder 4 Jahre sind und sich so irgendwo an so Schubladen und Schränken hochbewegen und die diese Schublade aufziehen, die Finger gehen rein und dann knallen die Schublade zu. Das tut weh. Auch wenn es nicht die eigenen Finger sind, wenn man das sieht, zieht der Schmerz durch den ganzen Körper. Mitfühlen, das ist Barmherzigkeit. Wenn ich bei dem anderen mitfühle, wie es ihm geht, nicht ob ich das einordne, dass das jetzt schmerzhaft ist, sondern ich kann es einordnen, dass es für ihn schwer ist, dass es für ihn die Situation gerade schwierig ist. Mitfühlen, das gehört ganz stark zur Barmherzigkeit dazu, und das tut Gott mit uns, nicht weil er dasselbe fühlt wie wir, sondern weil er es mitfühlt und mitempfinden kann. Das Zweite, was Barmherzigkeit ist, ist Vergebung. Vergebung heißt, barmherzig zu sein. Dort, wo Menschen Fehler machen, wo sie schuldig werden, ihnen zu vergeben. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Barmherzigkeit heißt dort, Gnade vor Recht walten zu lassen. Auch das ist Barmherzigkeit. Können wir auch wieder ein typisches Beispiel aus der Familie nehmen. Wer von Ihnen Kinder hat, der weiß, es ist immer gut, wenn Kinder auch gewisse Aufgaben erfüllen. Bei uns in der Familie, bei meinen Eltern war das immer mein Bruder und ich, wir durften den Müll immer mal rausbringen. War immer so abwechselnd, der muss mal den Müll rausbringen. Ich kenne Menschen, die ekeln sich dermaßen, diesen Müll rauszubringen, also gerade so Teenies, manchmal auch besonders Mädels, aber es gibt auch so Jungs, die sagen, ich mache alles, aber Müll rausbringen, so diesen Mülleimer, wenn das dann auch stinkt und nee und den aufmachen. Wollen die nicht, können die nicht. Aber trotzdem müssen es vielleicht alle machen. Und wenn sie es nicht tun und ich dann trotzdem den Müll für sie rausbringe, ich ihnen nicht sage, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, du bist da schuldig geworden, guck mal, die anderen beschweren sich da meistens. Wenn man mehrere Kinder hat, beschweren sich die anderen, sagen, das ist ungerecht, ich muss den Müll immer rausbringen und die nicht, nur weil sie... Ja, wenn jemand barmherzig ist, wenn Gott barmherzig ist, dann ist es nicht gerecht. Sondern es ist barmherzig. Gott ist barmherzig zu uns und auch zu dem anderen. Und wenn Gott zu anderen barmherzig ist, dann empfinden wir das vielleicht manchmal als ungerecht. Aber es ist nicht ungerecht. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er vergibt, obwohl man Fehler macht, obwohl der andere Schuld macht. Es ist barmherzig, wenn Gott sagt, egal was der andere für ein Verbrechen begangen hat und dir angetan hat, wenn er sich zu mir umkehrt, wenn er mich zu mir wendet, ich möchte ihm in meiner Liebe begegnen und ihm die Türen öffnen. Und das Dritte, Barmherzigkeit heißt, den anderen zu helfen und zu unterstützen. Barmherzigkeit zeigt sich ganz konkret im Handeln. Wenn ich jemandem in einer Notsituation dann helfe, Trost spende, vielleicht Nahrung gebe, ihm zuhöre, für ihn da bin. Wenn zum Beispiel die ältere Dame beim Einkaufen irgendwie ihre Tasche nicht richtig hinfällt und das fällt runter und sie ist ganz verzweifelt, weil alles in alle Richtungen rollt. Und obwohl man es sehr eilig hat, hilft man ihr und versucht sie zu beruhigen. Barmherzigkeit ist nicht nur das Einsammeln, sondern auch für sie da sein und zu sagen, bleiben Sie ganz ruhig, gucken Sie mal, es ist alles heil geblieben. Ich helfe Ihnen beim Einsammeln, es ist nicht schlimm, es ist okay. Barmherzigkeit heißt, ich helfe konkret, ich handle konkret. Genau das, diese drei Dinge meint Jesus, wenn er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und weil er das so genau meint, finden wir das auch wieder in den folgenden Versen. Jesus sagt zu den Jüngern eigentlich diesen einen Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann führt er das Ganze aus und wie wir das von Jesus kennen, macht er das in Bildern. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt, vergebt, so wird auch euch vergeben. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Hier merken wir, hier geht es um diese Schuldvergebung, die wir vorhin hatten. Es geht darum, dass Jesus sagt, wir sollen nicht richten, wir sollen nicht urteilen über andere, wir sollen den Stab über andere nicht brechen. Und wir sind sehr schnell darin heutzutage zu sagen, nein, das tun wir auch nicht. Also wir sind ja alle sehr tolerant. Unsere Gesellschaft ist sehr tolerant, wir sind sehr tolerant. Gegenüber allem Möglichen, gegenüber Sexualität, gegenüber Umgang mit weiß ich. Und wenn der Nachbar die Musik volle Lautstärke hat, dann stört uns das auch nicht. Okay, es stört uns, aber wir sind natürlich tolerant und wir lächeln dazu. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht verurteilen wir ihn auch und erzürnen darüber in unserem Herz. Aber wir dürfen das ja nicht zeigen, weil wir barmherzig sind. Ich sag mal so, zu der Zeit Jesu, da war das mit der Barmherzigkeit auch so ein Ding. Also da wurde ganz klar Gericht gesprochen und geurteilt. Eine typische Geschichte dafür ist für mich die Ehebrecherin, die sie zu Jesus bringen und sagt, was sollen wir mit ihr tun? Laut Gesetz sollen wir sie steinigen. Und Jesus sagt dann, um aus dieser Situation rauszukommen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie stellen fest, wir sind alle schuldig. Und sie gehen. Wir gehen heute mit Ehebrecherinnen nicht mehr so um, auch nicht mit Ehebrechern. Wir steinigen die nicht mehr. Ich weiß nicht, wie in der Gemeinde hier in Bruchköbel so mit Menschen umgegangen wird, wo wir merken, da ist eindeutig eine Schuld und die ist offensichtlich. Ich kenne leider viele Gemeinden, wo ich sage, steinigen wir eigentlich noch sehr gnädig, weil wir diese Leute dann oft meiden und schneiden oder uns nicht mehr mit ihnen unterhalten. Vielleicht, weil wir uns mit jemandem gestritten haben, auf die andere Seite des Saals setzen oder wie auch immer uns verhalten. Richtet nicht, weil wenn wir nicht richten, wenn wir die anderen nicht verurteilen, dann werden auch wir nicht verurteilt. Verdammt nicht. Sagt, wünscht Menschen nichts Schlechtes. Tun wir nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin immer noch viel in der Teenager- und Kinderarbeit unterwegs und ich erstaune immer wieder darüber, wie oft so ein Satz kommt wie, ich hasse den oder ich hasse dich. Wie oft das auch zu Eltern gesagt wird, ich hasse meine Mutter oder ich hasse meinen Vater, weil irgendjemand seinen Willen nicht bekommt. Und ich frage mich, wenn Kinder und Jugendliche, so erlebe ich es zumindest, ein Abbild unserer Gesellschaft sind, ob wir nicht auch manchmal so denken. Wir drücken es vielleicht nicht so aus, weil wir vielleicht doch anders fromm erzogen sind. Aber denken wir das nicht auch manchmal, jemanden zu verdammen, jemanden was Schlechtes zu wünschen, alleine mit dem Gedanken, das geschieht dem Recht, wenn er sonntags Rasen mäht, dass der Rasenmäher kaputt geht? Ich weiß es nicht, wie Sie so denken. Ich kann in Ihre Köpfe nicht reingucken. Jesus sagt jedenfalls, wir sollen nicht so denken, sondern wir sollen vergeben, so wie auch uns vergeben wird. Tun wir das? Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Großherzigkeit, wie Jesus dir vergibt, wie Jesus auf dich zugeht als schuldiger Mensch, als jemand, der in Schuld steht vor ihm, dass du so zu ihm gehst und dass du so auch vergibst. Deswegen hat Jesus den Jüngern übrigens das Vaterunser gegeben. Wir werden das nachher am Ende des Gottesdienstes beten. Das heißt übrigens, Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Es ist nicht das Vater mein, vergib mir meine Schuld, sondern wir bitten kollektiv für uns und auch für den nebenan. Falls Sie als Ehepaar hier im Gottesdienst sind, denken Sie daran, wenn Sie das nachher beten. Nicht nur für Ihre Schuld, auch für die Ihres Ehepartners, wo er Ihnen vielleicht irgendwie blöd gekommen ist oder was getan hat, was Sie geärgert hat. Wir bitten, dass Gott uns vergibt, dem anderen und mir. Ich finde das sehr schön, dass Jesus das so formuliert, dieses Gebet, dass wir uns das bewusst machen. Wir bitten auch immer für den anderen, für den, der uns verletzt hat, für den, der an uns schuldig geworden ist, dass Gott ihm doch vergeben möge. Das finde ich sehr wichtig und das finde ich sehr gut. Das nächste Bild, habe ich in die falsche Richtung gedrückt? Nö. Okay, den kann ich den dann entsorgen? Müsst ihr jetzt zurückgehen? Nö, müsste vorgehen? Ja, geht. Wunderbar. Gebt, so wird euch gegeben. Das ist dieses Geben, dieses Handeln Gottes. Gott gibt in dieser Barmherzigkeit. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich habe mal was mitgebracht. Weiß jemand, was das ist? Das ist ein Glas, das ist schon mal gut, ja, damit man besser sieht, was da drin ist. Weiß noch jemand, was es ist? Schon mal jemand in der Pfalz gewesen? Nein? Okay, es ist Schoppeglas. Ja, ist also ein halber Liter. Und das hier ist ein Pfälzer Kochschoppe, weil da sind so Maßeinheiten dran. Ja, also das sind genau 500, ein halber Liter. Und dann gibt es hier noch Verschiedenes wie Flüssiges, Zucker und so weiter. So. Also es ist wie ein Maßbecher. Nur manche Leute wissen nicht, das ist ein Schoppe-Maß. Also in der Pfalz ist ein Schoppe immer ein halber Liter. Und Gott sagt, das Maß, das möchte ich dir füllen. Also das sollen wir füllen, aber Gott geht ja immer mal erst von sich aus, von seiner Barmherzigkeit. Also wir füllen das mal. Ich habe mal ein bisschen Reis mitgebracht. Reis kann man nie genug haben. So, dann schütten wir so ein paar von den China-Pommes da rein. Also, ein Maß voll sollen wir von Gott bekommen. Das war zu viel. Ja? So, müsste aber eigentlich schon was draufgehen. So, also. Und dieses Maß, sagt er, das Maß, was Gott uns gibt, also das, was Gott dir gibt, das ist jetzt so ein normales Maß, was man kriegen würde. Wenn jemand sagt, hier einen halben Liter Reis, dann wäre das normalerweise nur bis der Markierung. Ich habe es schon mal ein bisschen voller gemacht. Und dann sagt er ein gedrücktes. Also ich drücke mal ein bisschen, dann geht noch ein bisschen mehr rein. Ein gerütteltes. Man staune, es geht noch mehr rein. Also wenn das gerüttelt ist, geht noch mehr rein. Das, was Gott dir gibt, ist gestopft, das ist gedrückt, das ist gerüttelt. Das ist wirklich also mehr, als man normalerweise erwarten kann. Es ist sogar überfließend. Also es geht über dieses Maß drüber hinaus. Okay, jetzt fließt es wirklich über. Ich hoffe, ihr habt einen Staubsauger. So. Ein überfließendes Maß. Das gibt Gott dir für dein Leben. Mehr, als du eigentlich zum Leben brauchst. Mehr, als du eigentlich haben solltest. Er gibt dir mehr. Und so sollen wir auch mit anderen umgehen. Wir sollen ihnen mehr geben, darüber hinaus. Ich schütte das mal wieder zurück, sonst geht das hier vorne schief. Dann habt ihr nachher ein ganzes Reisfeld in einem halben Jahr hier. So. Das wird Gott euch geben, in euren Schoß hineingeben. Und so, wie Gott uns misst, wie Gott uns einschenkt, so sollen wir auch anderen messen. Messt so. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich finde das eine unheimlich positive Aussicht, etwas unheimlich Positives, das zu wissen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns mal überlegen, was heißt das eigentlich, dieses Barmherzigsein für diese Aussage hin, Gott gibt mir mehr, als ich brauche. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was das eigentlich heißt, wie Gott mit mir umgeht und wo ich diesen Überfluss Gottes erlebe, wo ich den spüre. Ich weiß nicht, wie es auf Ihrem Kontostand aussieht. Ich weiß auch nicht, wie Sie wohnen. Ich weiß auch nicht, wie voll Ihr Kleiderschrank ist. Ich kann immer nur von mir ausgehen oder von Leuten, die ich kenne. Und ich muss sagen, mein Kleiderschrank ist ziemlich voll. Obwohl meine Frau immer sagt, du bräuchtest mal. Und ich denke so, ja, ich könnte das da hinhängen, aber eigentlich ist da noch genug drin. Und ich muss auch sagen, ja, also sind jetzt nicht die Großverdiener, so Pastoren, aber ich muss sagen, eigentlich geht es mir immer sehr gut. Also ich kenne Leute, die verdienen wesentlich mehr, die fragen mich immer, wie kommst du damit zurecht? Und ich denke immer, so gut. Also wir können in Urlaub fahren, wir können uns das gönnen, was wir vom Leben brauchen, mir geht es eigentlich sehr gut. Und ich kann davon sogar noch weitergeben und teilen und habe damit eigentlich keine Probleme. Also eigentlich geht es mir sehr gut. Wir neigen allerdings dazu, ich glaube, das ist so, dass wir in unserem Wohlstand immer Angst haben, von unserem Wohlstand zu verlieren. Und dass wir immer meinen, wir müssten uns absichern. Also wir Deutschen neigen ja ganz stark dazu, uns immer abzusichern. Ja, also ich habe schon Angst, wenn ich in Rente gehe mit diesen ganzen Zusatzrenten, die ich irgendwo bei irgendeinem Arbeitgeber in meinem Leben irgendwann abgeschlossen habe, dass ich die überhaupt noch alle zusammenkriege. Ich sage, hoffentlich wäre ich nicht vergesslich. Ich sage, ich muss es irgendwie immer alles in einem Ordner haben und dann muss ich immer hochhalten, muss sagen, hier, da ist alles drin, damit man das irgendwo wiederfindet, wo ich mal eingezahlt habe und dann wieder was kriege. Weil das alles unheimlich intensiv abgesichert ist. Und ich habe nichts gegen Absichern. Aber ich glaube, dass Gott uns durchaus sehr stark und sehr gut versorgt. Und dass Gott uns mehr gibt, als wir brauchen. Und viele, die in unserer Gesellschaft sagen, ja, aber es geht uns ja allen so schlecht. Das finde ich sehr interessant, weil ich nämlich noch Großeltern hatte, die haben den Krieg erlebt. Und ich habe Eltern gehabt, also einen Vater, der ist in diesem Krieg aufgewachsen, und eine Mutter, die mussten alles zurücklassen, weil sie geflohen sind, weil sie auf der Flucht waren aus Ostdeutschland, aus Preußen hierher. Und hier dann wieder ganz neu gestartet haben und aufgebaut haben. Und wenn ich von denen so mich erinnere, was sie mir so erzählt haben aus der Zeit, dann war der Krieg keine Luxuszeit. Aber die Menschen waren durchaus bereit, sehr viel miteinander zu teilen. Sie hatten wenig und sie teilten. Und wir haben einen Missionar in Kenia jahrelang unterstützt. Und irgendwann hat er mal geschrieben, dass sein Geld alle ist. Und wir haben uns gewundert, weil eigentlich war das sein Jahresgehalt, was wir ihm überwiesen haben. Und dann haben wir gesagt, wo ist denn dein ganzes Geld hin? Das Jahr ist gerade mal halb rum oder etwas über die Hälfte und dein Geld ist komplett weg. Und dann hat er gesagt, ja, aber bei dem Nachbarn war der Kühlschrank kaputt und bei dem Nachbarn war das und bei dem war das. Und er hatte ja. Und so hat er fröhlich gegeben und hat den Leuten das gekauft, weil die kein Geld hatten. Und nun stand er irgendwann da und hatte auch nichts mehr. Er hatte und hat gegeben. Und trotzdem ist er durch dieses Jahr durchgekommen. Natürlich haben wir ihm auch noch mit unter die Arme gegriffen, aber er hat dann auch manchmal sagen müssen, ich habe im Moment nichts mehr, ich kann euch das nicht geben. Das, was ich brauche, brauche ich jetzt für meine Familie. Und es ist auch nicht gemeint, dass wir alles, was wir haben, weggeben und es uns nachher so geht wie der Gemeinde in Jerusalem, die dann irgendwo merken, oh, jetzt haben wir irgendwie zu viel weggegeben. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, von dem vielen, was wir haben, zu teilen und weiterzugeben. Und er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einem Menschen begegnet sind, der blind ist. Ich staune immer, was die alles können. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte eine blinde Frau, die war mal bei einer Feier von uns, vom Betrieb, und die hat zielstrebig genau immer dahin gefasst, wo ihr Glas stand und wo ihre Besteck war, und die wusste auf dem Teller, wo sie was hingepackt hatte und war da am Essen, und ich habe gedacht, die ist blind. Manch einer, der kleckert rundherum, da denkst du so, Essen ist auch eine schwierige Sache. Und die, da war nirgends ein Spritzer und nichts. Die hat, und ich denke, das ist Wahnsinn, das ist irre, was die eigentlich, wie sie sich verhalten hat. Aber natürlich, wenn das ein fremder Weg ist, ein fremdes Gelände und ich mich nicht auskenne und blind bin, dann wird es schwierig. Und dann kann auch ein Blinder einen Blinden eigentlich nicht führen. Ein Sehender ja, weil er sieht, wo Hindernisse sind. Ich habe mal jemanden, einen Referenten abgeholt, der blind war, am Bahnhof, und dann habe ich gefragt, wie ich ihm denn jetzt helfen kann. Dann hat er gesagt, es wäre gut, wenn du mich führst. Dann habe ich so gedacht, als Sehender, der noch nie einen Blinden geführt hat, ich nehme den jetzt irgendwie an die Hand oder so, und hat er gesagt, nee, du gehst einfach so einen Schritt vor mir und ich lege die Hand auf deine Schulter. Und dann ist der hinter mir hergelaufen und dann natürlich, wenn ich eine Treppe sehe, dann werde ich langsamer und dann gehe ich die Treppenstufen runter. Und dann merkt er, da ist eine Treppe, der geht runter und dann ging er hinterher. Und das hat mich absolut fasziniert. Ich kann als Sehender einen Blinden führen, aber nicht, indem ich den irgendwo langschubse, sondern indem ich einfach nur vorangehe. Aber wenn ich selber den Weg nicht sehe, wenn ich selber nicht weiß, wo es lang geht, kann ich das nicht. Und deshalb verwendet Jesus dieses Bild und sagt, wenn ihr selber blind seid, dann könnt ihr keinen Blinden führen, ihr werdet beide in die Grube fallen. Oder ein Jünger, ein Schüler wird nie über seinem Meister stehen. Wer alles gelernt hat, der ist wie der Meister, aber er steht nie über dem Meister. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Das sagt der Meister seinen Schülern. Ich finde das eine sehr steile Aussage. Ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, doch, ich bin jetzt auf dem Level wie der Meister. Also ich bin jetzt auf dem Level von Jesus. Ich habe schon sehr viele alte Geschwister getroffen, die schon weit über 90 waren und die immer gesagt haben, ich bin immer noch ein Lernender. Also ich entdecke immer noch wieder Neues in der Bibel und ich lerne immer noch für mein Leben Dinge dazu. Und ich entdecke immer wieder noch mehr, wie groß Gott ist. Also das ist für mich immer noch nicht ganz gefasst, diese Größe Gottes. Und das finde ich sehr schön. Wir werden nie sein wie Jesus. Wir werden immer Lernende sein. Und das ist gut so. Und das ist wichtig so. Und dann verwendet Jesus noch ein Bild. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halte still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Wir sind immer noch übrigens im selben Text. Die meisten Predigten, die Sie bisher über diesen Text gehört haben, haben Sie wahrscheinlich über diesen Teil des Textes gehört. Aber es geht um Barmherzigkeit. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe Ihnen dazu auch wieder was mitgebracht. Ich muss das mal hier abfummeln. Es war nur, dass ich den nicht verliere. Jetzt klebte da fest. Gehst du da runter? Ich kriege ihn gleich. Ich habe ihn. Können Sie es sehen? Das ist ein bisschen schwierig, gell? Also das ist der kleine Bruder von dem. Den habe ich Ihnen auch mitgebracht. Also das ist der Balken und hier habe ich so einen kleinen Splitter. Also er ist sehr klein, aber ich möchte ihn nicht im Auge haben. Das Auge ist somit das empfindlichste Organ, was wir haben. Wer hatte schon mal was im Auge von Ihnen? Ja, ich bin so ein Spezialist, ich mache manchmal so Sachen, wo dann irgendwie so Sand oder so Körner manchmal dann in die Augen fliegen und meine Frau sagt, oh, wieso ziehst du keine Schutzbrille auf? Und ich denke so, ich habe meine Brille auf. Aber okay, es gehört nicht ins Auge, es tut jedenfalls unheimlich weh. Und Jesus sagt, hey, den Balken im eigenen Auge siehst du nicht, aber den Splitter, diesen kleinen Splitter, den ihr nicht sehen könnt, ich sehe ihn, ihr könnt ihn euch sonst, ich lege den mal hier vorne zu dem Reiskorn hin, der ist ja fast so groß wie ein Reiskorn, ja, den siehst du. Den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge nicht. Was möchte Jesus damit eigentlich sagen, wenn er sagt, hey, sei doch nicht so heuchlerisch und sag, hey Bruder, halt mal still. Ich habe da zwar einen Balken im Auge, aber ich will mal deinen Splitter da rausziehen. Jesus sagt, schau zuerst mal auf dein Leben, schau erst mal in dein Leben hinein, wo was nicht in Ordnung ist. Und zwar nicht, damit du dann hingehst und sagst, ach ja, mein Leben ist ja so schwer. Sondern damit du den Balken entfernst. Damit du das, was bei dir im Leben nicht in Ordnung ist, in Ordnung bringst vor Gott. Das sollen wir tun. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Dort, wo wir feststellen, dass in unserem Leben was in Ordnung ist, sollen wir nicht hingehen und sollen sagen, ach, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wir sollen es in Ordnung bringen. Und es hat einen Grund. Weil so ein Balken im Auge nicht angenehm ist. Das tut weh. Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung ist, die sind nicht gut für uns. Sie tun weh. Wir sollen sie deshalb in Ordnung bringen. Nicht, weil so ein Balken störend ist, wenn der da irgendwo drin hängt. Dinge, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind, vielleicht kennst du sie. Vielleicht auch schon länger, vielleicht über viele Jahre. Bring sie in Ordnung. Bring sie zu Gott. Ja, und wir werden im Leben immer wieder bei manchen Sachen stolpern und Fehler machen. Es geht aber gerade nicht ums Vergeben, sondern es geht um Dinge, wo wir sagen, die sind grundsätzlich nicht in Ordnung in meinem Leben. Das ist eine Grundsatzentscheidung, wo ich gegen Gott handle, wo ich nicht so lebe, wie Gott es will. Und mich damit aber eigentlich eingerichtet habe oder arrangiert habe und den anderen auch erklärt habe, naja, das kann man ja nicht alles so eng sehen. Weil es für unser Leben wichtig ist. Wenn wir das getan haben, dann sollen wir den Splitter aus dem Auge des Bruders entfernen. Und ich finde das so schön. Das ist nicht so, wie man oft es im Kopf hat. Also bei mir war das früher immer so, ja, wenn der andere was verkehrt macht, naja, darfst du eigentlich nicht sagen, hast du ja selber so einen Balken im Auge, kannst du schlecht den Splitter rausziehen. So wurde oft dieser Text früher ausgelegt und ich habe den oft so gehört. Das steht hier aber nicht, sondern danach kannst du sehen. Wenn ich Jesus in mein Leben hineinlasse, wenn ich Gott in meinem Leben diesen Balken herausziehen lasse, wenn ich mein Leben vor Gott in Ordnung bringe, wenn ich ein neues Leben durch Jesus habe und in dieser Gegenwart Gottes lebe, und da kein Schatten mehr ist, weil nämlich das Licht der Welt in meinem Leben ist und das den Schatten überstrahlt. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Er hat deine Schuld überwunden. Ich finde das immer so spannend, dass wir Christen sagen, wir wissen, dass uns unsere Schuld durch Jesus vergeben ist. Und im selben Abend zu sagen, aber wir sind ja alle Sünder und schuldig. Wo ich sage, du bist rein, du bist geheiligt. Stimmt es nur oder stimmt es nicht? Wenn es stimmt, wenn Jesus mir meine Schuld nimmt und sagt, niemand wird dich für diese Schuld noch anklagen können, dann kann das weder der, dem gegenüber ich schuldig bin, noch werde Gott es tun, noch kann ich es tun. Diese Schuld ist weggenommen. Ich darf mit dieser Freiheit leben. Das ist doch die Freiheit, die uns Jesus durch den Tod am Kreuz beschert hat. Das ist die Freiheit, die wir leben dürfen und verkünden dürfen. Die Schuld ist dir weggenommen. Du darfst in dieser Freiheit leben. Jesus hat den Balken übernommen. Er hat ihn dir aus seinem Auge gezogen. Es sei denn, ich sage, nee, ich will den Balken aber behalten. Ich finde ihn so schön in meinem Auge. Ich habe mich so dran gewöhnt. Ich möchte es gar nicht ändern. Ich möchte es gar nicht vergeben bekommen. Jesus möchte diese Freiheit geben. Jesus möchte jedem von uns diese Freiheit geben und sagt, und ihr dürft in dieser Freiheit, in diesem Licht leben. Und wenn wir in dieser Gegenwart Jesu leben und er uns so überfließend lässt, ich möchte jetzt nicht nochmal hier Reis verstreuen, sonst braucht er ja so einen großen Staubsaugerbeutel, aber das fließt über, wenn diese Liebe Gottes in uns einfließt, wenn er uns so einschenkt, wenn er dir so in sein Leben hineingibt, dass das so überfließt, dass das auf andere Auswirkungen hat, dass die anderen spüren, dann werden wir auch in dieser Liebe den Splitter im Auge des Bruders sehen. Und in dieser Liebe ihm helfen, diesen Splitter zu ziehen, das zu entdecken, was Jesus für ihn getan hat, das Weitergeben und das Leben. Jesus fordert seine Jünger, Jesus fordert uns auf. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich wünsche uns, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Barmherzigkeit Gottes in Ihrem Leben erleben und dass Sie diese Barmherzigkeit da weitergeben können. An die Menschen, denen Sie diese Woche begegnen. Ob das zu Hause ist, an der Arbeit, beim Einkaufen, dort, wo wir sind. Dass wir diese Barmherzigkeit leben, weil Gott uns die Barmherzigkeit entgegenbringt. Ich möchte gern beten. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort und ich möchte dir danken, dass du uns unendlich liebst, Herr. Und du bist ein barmherziger Gott. Jemand, der fühlt, was ich fühle. Jemand, der mir vergibt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und der meine Schuld begräbt und mich frei macht von aller Sünde. Und du bist der, der mir hilft, der mich unterstützt, der mich tröstet, mich spendet in der Not, der mir Nahrung gibt, der mich versorgt, der mir zuhört, der da ist für mich in jeder Situation, überall, wo ich bin. Ein barmherziger und liebender Vater. Herr, und du forderst uns auf, barmherzig zu sein, so wie du barmherzig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz ausfüllst, dass du unser Leben so ausfüllst, dass wir durch deine Liebe diese Barmherzigkeit weitergeben können zu den Menschen, denen wir begegnen. Und dass sie dadurch dich kennenlernen und deine Barmherzigkeit kennenlernen. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied vor dir.